Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 und ich blättere sozusagen gerade in unserem heutigen Thema. Ich blättere nämlich in einem Bilderbuch im Schellenursli und ich muss nur ein bisschen dran schmecken. Und da gehen schon Bilder auf, Erinnerungen, wie mir die Eltern früher Geschichten erzählt haben, wie es spannend war, lustig, manchmal ein bisschen gefürchtig. Und natürlich hatte ich gegen meine Lieblingsbilderbücher. Ich glaube, das geht auch an jedem Kind so. Jedes hat sein Lieblingsbilderbuch.
Mein Lieblingsbuch hat einen komischen Namen. Es heisst nämlich «Du bist mein Lieblingsbuch». Und es geht um ein Häschen, das dann immer in seinem Buch liest. Und nachher passiert das nachher gerade. Mir hat es am Schluss so gut gefallen, weil es so einen Frosch gehabt und eine Prinzessin. Und die Prinzessin war sehr schön gewesen. Und ich habe gerne Prinzessinnen gehabt, als ich klein war.
Mein Lieblingsbuch heisst Baustelle mit Krone und mit Bagger.
Mein Lieblingsbuch heisst «Kleiner Bruder Wirbelwind». Und es gefällt mir, weil Rösser dort vorkommen und Indianer. Mein Lieblingsbilderbuch, als ich noch klein war, ja, da habe ich so lustig gefunden, den Joggeli geht und Birli schütteln.
Mein Lieblingsbuch heisst «Mein Esel Benjamin». Und es gefällt mir, weil Esel vorkommen.
Der Esel Benjamin, ein Klassiker. Wann wird denn eigentlich ein Bilderbuch zu einem Klassiker? Wir nehmen heute das Bilderbuch ein bisschen auseinander. Also natürlich nicht wörtlich. Wir blättern es durch und lesen auch ein bisschen zwischen den Zeilen. Wir haben für das Experten zu Gast, grosse und kleine. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. Poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto è tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
der Treffpunkt auf der Seis. Und jetzt bin ich so in einer Art in einer Lesi-Ecke mit gemütlichem Sofa. Und auf diesem Sofa höckeln vier, ich würde sagen, die vier wahren Experten von dieser Sendung. Es sind vier Kinder. Es sind der Tim, die Sarina, die Isabel und die Linda. Die Modi sind 11 und der Tim ist 12. Guten Morgen miteinander. Ihr habt alle für uns euer liebstes Bilderbuch mitgenommen. Und wir nehmen uns natürlich jetzt Wunder, was ist das? Sarina, erzähl doch mal, was hast du uns für das Bilderbuch mitgenommen?
Ich habe die Überraschung fast vom Felix mitgenommen.
Also erzähl mal für die, die das nicht kennen, was ist das für ein Bilderbuch? Um was geht es da?
Also der Felix tut verschiedene Geschenke immer mitbringen für einen und Überraschungen und hat einfach tolle Bilder drin und so.
Ja. Der Felix ist ein Hase?
Ja.
Und warum gefällt dir jetzt das so gut?
Weil man kann so viel aufmachen. Man kann Doktortaschen aufmachen, dann hat es eine Pflaste drin oder Brief auftun und dann hat es Sömmchen drin für eine Sonnenblume. Einfach, man kann alles machen.
Zeigst du mir mal die Doktortaschen. Wo ist denn die? Das kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen. Also wie ein Täschchen im Buch. Oh, voilà, da sieht man eine richtige Sanitätstasche. Allerdings mit dem Schweizer Kreuz statt mit dem roten Kreuz drauf. Aber das macht ja nichts. Hey, halt ein weißes Kreuz statt ein rotes. Und dann kann man es auftun und dann, was kommt da raus?
Ein Pflaster, aber ich habe es schon gebraucht und ich liege sieben.
Also das ist nicht mehr drin. Könnte man ja wieder ein anderes drin tun, gell? In welchem Alter hast du das Album angeschaut?
Mit vier, ja.
Und heute schaust du auch noch manchmal an?
Ja, nur noch mit meiner kleinen Schwester.
Du hast sie ihr erzählen?
Ja.
Und wie machst du das?
Auf Schweizerdeutsch und also, als wäre ich die Stimme von Felix.
Kannst du die mal für uns nachher machen?
Mal schauen.
Soll ich tut mal blättern. Ein Bildchen, bei welchem Bildchen willst du stehen, wo er im Urwald an der Liane hängt?
Aber du kannst nicht ahnen. Bestimmt ist... Was? Du kannst nicht ahnen, was da innen so zu blühen gibt.
Mit Blühen, da wären auch ein Zähmchen drin von der Sonnenblume wahrscheinlich, in dem Päckchen. Merci vielmals, Sarina. Ich möchte noch ein anderes Lieblingsbuch anschauen, vielleicht das von der Linda, sie ist auch Elfi. Hallo Linda.
Hallo.
Du hast eins mitgebracht mit einem weissen Bär drauf. Ist aber jetzt nicht der kleine Eisbär, den viele kennen, sondern es ist Englisch, ein Buch. Polly Polar Bear. Warum denn auf Englisch?
Ja, meine Scotty wohnt in Australien und sie hat mir viele so Büchli und sonst Kleider heimgebracht. Und das ist jetzt ein Büchli und das ist jetzt mein Lieblingsbüchli geworden.
Aber hat sie denn nicht gestört, dass das auf Englisch ist?
Ich konnte noch nicht lesen. Ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt.
Also haben vor allem Bilder einfach funktioniert. Was hat dir denn gefallen an diesen Bildern?
Man kann sie so aufklappen eben auch. Hinter zum Beispiel Schneehügel hat es Häsli und Füchse und so. Und die, ich finde einfach mega Bilder, sind auch schön.
Zeigst du mir mal so ein Bild, das dir besonders gut gefällt? Das ist recht, würde ich mal sagen, so gezeichnet, wie es wirklich auch aussieht, sehr echt. Und nachher, das sagt man Pop-up, gell? Da kann man auftun und nachher stehen da so Haufen Sachen vor, ein Fuchs, eine Robbe und dann noch ein Wieseli, ein Eichhörnli. Was gefällt dir jetzt an dem?
Also ich finde einfach, eben Zeichnungen sind sehr schön und ich finde einfach, wenn es rausklappt, weil man es rausklappen kann, dann sieht es auch echter aus.
Wie ist es heute mit dem Text? Der ist ja auf Englisch. Kannst du den heute lesen?
Ja, den verstehe ich schon.
Hat das Buch eine andere Bedeutung bekommen, seit du weißt, um was eigentlich die Geschichte der Text geht? Ist es ein bisschen anders erzählt, als du gemeint hast?
Ja, ich habe immer gemeint, es ist ein Eisbär, der Freunde sucht. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es ein Eisbär ist, der am Morgen nass gespritzt worden ist und jetzt Täter sucht.
An die, die ihn angespritzt haben, also eigentlich sucht er die Böse und du hast später sucht die Liebe.
Ja.
Aber findest du es so immer noch gut?
Ja, ich finde es immer noch gut.
Du hast auf dem Schoss noch ein anderes Buch, «Der Regenbogenfisch» von Markus Pfister. Was gefällt dir an dem?
Also ich finde da Bilder mega schön.
Und weißt du was, der Regenbogenfisch, der die Bilder, die du mega schön findest, gemacht hat, der Mann ist da bei uns im Studio. Wir reden dort mit ihm und wollen von ihm und von einer anderen Bilderbuchexpertin auch noch wissen, was macht es denn eigentlich aus, so ganz allgemein, dass die Kinder finden, die Bücher sind mega schön oder eben nicht. Gibt es so Kriterien, die ein gutes Bilderbuch ausmachen? Über das wollen wir reden in wenigen Augenblicken und zu euch anderen kommen wir natürlich noch zurück, hier im Treffpunkt auf der RSS. Die Kinder wissen ganz genau, welches Bilderbuch das ihnen gefällt und welches nicht, welches das ihnen anspricht und welches nicht. Wir wollen im Treffpunkt auf dieser Seite jetzt probieren, so ein bisschen herauszufinden, ja, was ist es denn, wenn man es jetzt so ein bisschen fachlich auseinandernehmen will. Was macht es aus, dass ein Bilderbuch den Kindern gefällt und was nicht? Gibt es Erfolgskriterien? Bei mir sind Christine Lötscher, sie ist vom Institut für Kinder- und Jugendmedien, ein Institut, das im Bereich Kinderbücher, Jugendbücher forscht, Kinderliteratur dokumentiert und auch zu lesen wird fördern. Und auch bei mir der Markus Pfister, Kinderbuchautor. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Von Lötscher, gibt es Erfolgskriterien? Kann man sagen, wenn ein Bilderbuch das, das und das hat, dann kommt es sicher an bei den Kindern?
Das ist schwierig zu sagen, weil man kann nie eigentlich pauschale Erfolgskriterien definieren. Was man auch unterscheiden muss, ist Erfolg auf dem Markt, wo ja nicht unbedingt das gleiche ist wie Erfolg bei den Kindern. Es kann, muss aber nicht, weil Bücher werden ja, gerade Bilderbücher, ausschließlich von Eltern bzw. von Erwachsenen gekauft für Kinder. Ein gutes Bilderbuch als Bilderbuch ist dann nochmal etwas anderes als ein erfolgreiches Bilderbuch. Was ich einfach denke, ist, dass für Kinder, aber auch für die Erwachsenen, auf den ersten Blick einfach mal das Bild sehr wichtig ist. Und das hat man ja auch gehört bei den Statements der Kinder. Sie sagen, die Bilder sind mega schön. Und ich glaube, das ist für sie das Wichtigste. Und da kann man natürlich auch lange darüber diskutieren, was ist ein schönes Bild. Sehr häufig sind das natürlich, hängt es auch damit zusammen, was für Bilder das man schon kennt. Je mehr Bilderbücher das man schon als kleines Kind sieht, desto offener ist man eigentlich auch für Bildsprachen. Und
also ein Bild, das man kennt, schaut man gerne noch wieder
ja,
an.
Ja, genau. Also die Wiederholung ist für Kinder extrem wichtig. Also, dass sie etwas vertraut. Also man kann eigentlich sagen, Kinder müssen im Bilderbuch etwas Vertrautes finden, aber auch etwas Neues. Es muss die richtige Mischung sein. Vielleicht kann man es auf den Nenner ein bisschen bringen.
Was sind denn vertraute Bilder für Kinder? Also Figuren, Tiere?
Herzige Tiere. Da spielt natürlich auch mit, das Kind, also man weiss ja, dass schon zweijährige Kinder über eine Stunde Fernsehen schauen im Durchschnitt. Die sind sehr stark von der Medien prägt, also von den elektronischen Medien. Und dort kommen natürlich schon so das Kindchenschema, das sind schon Sachen, wo einfach Kinder ansprechen und natürlich auch die Eltern.
Das heisst, Kindchenschema, die runden Formen,
die herzigen, grossen Augen. Es geht dann so ein bisschen Richtung Manga zum Teil, wo ja die grösseren Kinder auch extrem darauf ansprechen. Aber ich glaube, als Eltern oder auch als Pädagogen, Kindergärtner, Bibliothekarinnen kommt man bei den Kindern mit Bildern, die eben anders sind, die jetzt nicht so Mainstream sind, auch sehr gut an.
Was wäre denn ein anderes Bild? Also so ein eckiges, zackiges? Oder?
Kann eckig, zackig sein, kann auch malerisch sein. Also mehr halt, wo man wirklich Pinselstrich sieht. Es kann Collage sein. Es gibt ja im Moment, in den letzten 30 Jahren ist das Bilderbuch extrem aufgegangen, was auch Bildsprachen anbelangt. Es ist eigentlich alles aus der Kunstgeschichte hineingekommen, alles aus Film, aus Comics. Die Künstler, die Bilderbücher machen, spielen mit all diesen Elementen. Und damit es dann wirklich funktioniert, muss es natürlich auch eine Geschichte erzählen, das ist klar. Das ist dann die nächste Ebene. Aber die Bilder an sich müssen sicher mal ansprechen, aber dann, damit das ganze Buch eins ist, das man immer wieder hören will, muss eben auch in der Geschichte etwas drin sein, das für die Kinder eine Bedeutung hat. Also irgendein Thema, eine Figur, wo sie anspricht und wo sie halt auch auf ihrer Entwicklungsstufe anspricht.
Markus Pfister, ihr kommt vom Grafischen, das Bild ist euch sehr nahe eigentlich, zu zeichnen, zu malen. Was habt ihr das Gefühl, welche Bildsprachen funktionieren bei den Kindern?
Also bei den Kindern kann ich mir vorstellen, dass ganz verschiedene Bildsprachen funktionieren. Mit uns ging es kommt ein bisschen darauf an, wie die Eltern das den Kindern überbringen. Also ja, wirklich jetzt 20 Jahre an meinen Kindern Geschichten erzählt, oder etwas als Religiöses oder ein Sachbuch oder ein Comics. Wenn man das, glaube ich, den Eltern wirklich, wenn die Kinder spüren, das gefällt dem Papi, der Mami, wenn man das überbringt, dann gefällt das am Kind.
Und genau über das werden wir dann noch vertieft reden, wie man eben ein Kinderbuch so überbringt, dass es dem Kind gefällt. Da gibt es auch so kleine Tipps und Tricks. Wie ist es denn mit der Moral in den Kinderbüchern? Haben Kinder gern, wenn sie so vor Moralin fast tropfen, Frau Lötscher?
Das ist natürlich auch wieder schwierig zum pauschal sagen, aber ich glaube ihnen nicht. Ich habe das Gefühl, Kinder haben lieber, wenn es Humor drin hat. Also man kann natürlich Moral vermitteln, aber es muss eher witzig sein. Und es muss vor allem ein bisschen etwas zum Entdecken geben. Und es muss vielleicht auch, als beste Beispiel ist eigentlich der Struwwelpeter, wo die Erwachsenen denken, Jesus Gott, das ist die grauenhafte Moral. Aber die Kinder lesen das völlig gegen den Strich, lachen sich kaputt. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass eben nicht einfach auf einer Schiene erzählt, todernst, sagt, ich will jetzt dem Kind erklären, was eigentlich der Tod ist, zum Beispiel. Oder was Freundschaft ist. Oder wie man sich verhalten muss, wenn es um Aussenseiter geht. Sondern es muss irgendwie ein bisschen offen sein, dass auch jedes Kind das ein bisschen auf seine Art kann verstehen. Also, wir haben es auch schön gehört am Beispiel von einem Kind. Man kann irgendetwas reinlesen in ein Buch. Und das muss bis zu einem gewissen Grad auch möglich sein. Und dann glaube ich eben auch, dass mit der Moral, dass der Markt halt sehr viele so Bücher produziert, wo ganz klar ist, Botschaft ist die und die, das Thema ist das und das. Das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass im Kindergarten zum Beispiel oder in der Grundstufe und auch in der Primarschule, dass man Bücher zu einem bestimmten Thema sucht. Und dass die sich halt recht gut verkaufen. Oder auch, dass die Eltern denken, jetzt will ich über das Thema Trennung oder Scheidung mit meinem Kind anhand von meinem Bilderbuch reden. Und es ist natürlich so, man kann anhand von Bilderbüchern wahnsinnig gut über Themen reden mit Kind. Es muss aber nicht so ein eindimensionales Buch dann sein. Würde also, ich jetzt sagen.
Das ist sehr komplex.
Nein, ist eigentlich einfach. Also es kann auch ein Bilderbuch, das jetzt gar nicht gezielt zu einem Thema gemacht worden ist, kann ein wunderbares Bildbuch zum Thema Freundschaft sein. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht
so offensichtlich
so vermarktet wird oder so auch produziert worden ist.
Moral, Markus Pfister, der Regenbogenfisch war ja auch ein grosser Welterfolg. Mit dem Fisch, der die wunderschönen glitzerigen Schuppen hat, aber eigentlich so ein stolzer Eingebildeter ist. Und dann erst, als er merkt, dass er die Schuppen auch verteilen kann und Freunden überkommt, wird er dann so richtig glücklich. So eine kurze Zusammenfassung. Also die Moral da dahinter ist sehr offensichtlich. Ist es euch wichtig, dass ihr dem Kind so eine Moral mitgeben könnt mit euren Büchern?
Ja, für mich ist das nie der erste Punkt. Und ich glaube, dem Kind, eben die Moral an für sich, ist ihnen eigentlich egal. Ich glaube, das ist mehr, wo die Eltern auch ein bisschen darauf deuten, dass sie ja, lieber ein Buch haben, wo eben auch etwas drin ist zum Lehren, etwas als Moral oder auch schulisch irgendetwas ist. Aber der Kind muss das Buch vor allem Spass machen. Ich glaube, am Abend zusammensitzen mit den Eltern, es muss Spass machen, es müssen Freude daran haben. Ob jetzt eine Moral drin ist oder nicht, ich glaube, das ist für sie nachher zweitrangig. Und die Themen, die wir angesprochen haben, ist natürlich vor allem, kommt das natürlich vor allem von den Buchhandlungen aus. Oder die einfach gerne ihre Schublädchen, und sobald sie ein Buch machen, das halt nicht genau in eine Schublädchen passt, haben sie nachher Mühe, ja, wo sollen wir jetzt das her tun, sollen wir es hier oder hier tun? Mit den meisten, das kommt ein bisschen aus dem Ecke.
Also man sieht also, die Gestell bei den Bilderbüchern, wo eben irgendwie Familie das Thema, Scheidung das Thema, Häfli, ja. Häfli dabei oder Nuki-Thema ist. Und da kann man es dann auch schon rein tun und die Leute finden es halt und können es so leicht kaufen. Jetzt haben wir über gute Bücher geredet, sehr theoretisch. Ihr habt ein paar gute Bücher in euren Augen mitgenommen, Frau Lötscher. Es sind vier Bücher, die wir den Kind jetzt rausbringen. Ich würde doch schnell sagen, was es für euch sind. Kurz der Titel und der Autor.
Das erste ist ein Klassiker, Tommy Ungerer, «Die drei Räuber».
Mhm.
Dann habe ich auch ein relativ neues Buch, «Das grosse Gähnen» von Monika Spang und Sonja Bugajewa.
Ja.
Das ist ein Buch mit Reim. Und dann zwei neue Erscheinungen. Das ist mir eben auch wichtig gewesen, als auch Kinderbuchjournalistin, dass man die neuen Bücher anschaut und nicht immer an den Klassikern kleben bleibt. «Das Zebra ist das Zebra», Max Huwiler und Jürg Obrist. Und dann Yvan Beaumont, «Die Antwort auf alles».
Okay, also die vier Bilderbücher sind in euren Augen tolle Bücher. Ich bin gespannt, was die Kinder dazu finden. Unsere Expertenjury quasi, die da aussen in der Leseecke hocken. Wir bringen ihnen die Bücher raus und sind dann gespannt, was sie als Treffpunkt von diesen Büchern halten. Jetzt nimmt uns als nächstes aber Wunder, wie arbeitet eigentlich der Markus Pfister? Wie sieht das aus in seinem Atelier? Wir sind ihn besuchen und was mein Kollege Jürg Oeninger dort getroffen hat, erfahren wir in etwa 8 Minuten.
Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tu deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Tom McLean, Vincent auf dieser Seis. Die kleinen Expertinnen und Experten draussen sind eifrig am Bilderbücher lesen. Die grossen Expertinnen und Experten sind drinnen miteinander am Diskutieren. Lassen wir das so ein bisschen geschehen. Und währenddem gehen wir mal schauen, wie ein Bilderbuchillustrator arbeitet. Vielleicht kennen wir die Geschichte vom Regenbogenfisch mit den farbigen Schuppen oder die vom Pit und Pat oder vom Hoppel. Die Bilderbücher illustrieren und gerade selber auch noch Geschichte geschrieben hat der Markus Pfister, wir haben vorher bereits in der Sendung gehört. Der Markus Pfister von Haus aus ist ein Grafiker, hat ein paar Jahre in Werbung gearbeitet und seit rund 25 Jahren schreibt und illustriert er Jahr für Jahr ein Bilderbuch. Uns hat jetzt Wunder genommen, wie arbeitet der Markus Pfister? Wie sieht so ein Atelier aus? Mein Kollege Jürg Göninger hat ihn besucht im Spiegel bei Bern in seinem Atelier.
Das Atelier von Markus Pfister muss man zuerst ein bisschen suchen. Es ist zwar nicht versteckt, aber ganz unscheinbar im Erdgeschoss von einem Einfamilienhaus, in einem ganz ruhigen Wohnquartier. Die Häuser hier stehen auf einer Terrasse und man sieht runter in die Stadt Bern.
Es
Sie haben in der Werbung angefangen, Markus Pfister. Wir stehen hier in Ihrem Atelier. Wenn ich jetzt hier schaue, das Atelier, vor an der Wand hat es ganz viele Bücher. Das sind die Bücher, die Sie illustriert und geschrieben haben. Sonst sehe ich einfach die moderne Möbel, Computer. Man sieht hier nicht genau, was hier gemacht wird.
Die Leute sind eigentlich enttäuscht, weil es ist effektiv natürlich eingerichtet mal als Werbeatelier. Oder? Wobei man sowohl für, als Grafiker wie auch für Kinderbuch auch da, was braucht ihr? Oder? Also wir brauchen einen Bleistift, einen Tisch, Papier, also viel braucht es effektiv nicht.
Wir stehen gerade am Anfang hier vom Atelier, jetzt gehen wir mal vorne zu dieser farbigen Wand und rechts von dieser Wand ist ein schönes Fenster, ein grosses Fenster und da hat es eine Fläche, einen Tisch, aber einen schräg gestellten Tisch. Das ist der Tisch, nehme ich an, wo Sie die Illustrationen machen, wo Sie zeichnen und malen.
Das ist der Tisch, ja. Also es ist hier ideal, wenn wir Nordseite haben. Also ich habe nie direkt einen Sonneneinfall. Ich muss auch nie die Läden zutun oder irgendetwas. Und illustrieren tue ich ausschließlich bei Tageslicht. Also ich tue es nicht gerne am Abend oder in der Nacht bei Kunstlicht illustrieren. Also ich brauche wirklich das Licht.
Wenn wir hier überall schauen, zu der Wand mit diesen Büchern, der Regenbogenfisch ist wahrscheinlich das bekannteste Motiv, die bekannteste Geschichte, die Sie gemacht haben. Zeichnungen, Illustrationen, was ist das für eine Technik, die Sie hier anwenden?
Ja, das sieht man noch schön hier durch. Also es hat ja angefangen, vor allem mit ganz normaler Aquarelltechnik. Die verfließenden Konturen sind zum Teil früher noch mit einem wasserlöslichen Filzstift entstanden. Aber je weiter man vorgeht, kommt nachher plötzlich eine etwas andere Technik, Acryl, Abklatschtechnik, andere Sachen dazu.
Abklatschtechnik, was ist das?
Also Abklatschtechnik ist jetzt gerade etwas ganz Neues, das können wir da hinten noch schauen. Das ist gerade das letzte Buch, das ich gemacht habe. Da habe ich einfach jeden Teil für Illustration aus Karton ausgeschnitten.
Der blaue Karton, das ist ein Walfisch.
Genau. Du den einfärben, du auf das Papier legen und wie Druck einfach abdrucken. Also wie Herdöpfeldruck, wie Kind das eigentlich auch.
Völlig kennen. Simpel. Nachher haben sie quasi den Walfisch schon gemalt, also Konturen.
Genau, also das Wichtige ist nachher einfach die Struktur, die es daraus gibt. Also ich kann jetzt den 4-5 Mal drucken und nehme einfach den Druck, den mir am besten gefällt. Ja.
Kommen wir mal zum Regenbogenfisch. Der fällt, mir fällt, ist immer schon aufgefallen, dem seine Schuppen sind zum Teil ganz glänzig. Was ist da für eine Technik dabei?
Also die Folie, das ist die Fraktionsfolie. Der Druck heisst Heissfolieprägung. Das ist in dem Sinne interessant gewesen, weil das ganz eine alte Drucktechnik ist. Also wir eigentlich alles im Offset-Druck mit einer riesen Maschine gedruckt. Und die Heissfolieprägung, da müsst ihr auf eine ganz andere Druckmaschine gehen, mit Metallklischee im Hochdruck, so wie man es früher gemacht hat.
Gehen wir zurück zu Ihnen, hier im Atelier, wo wir sind. Wenn Sie eine Figur entwickeln, eine neue, sagen zum Beispiel, jetzt mache ich mal eine Geschichte mit dem Hase, den Hoppel zum Beispiel. Wie kommt es dazu, dass Sie denn den Hase haben, den Sie dann brauchen, der dann der Hoppel ist, also wo gewisse Eigenschaften hat?
Also im Moment ist es der Hund eigentlich, wo ich dran bin. Im Moment heisst er Cappuccio, weil er so ein bisschen Kaffee-Flecken hat. Die ganze Farbe sieht so ein bisschen Cappuccino-mässig aus. Und das ist einfach ein Arbeitsprozess. Also ich fange wirklich mit Skizzen an. Bei mir ist es ging am Anfang eben noch eine Frage von Technik. Ja, was brauche ich für eine Technik? Man sieht hier ein paar Bilder dazu, wo ich einfach noch am Suchen bin. Oder? Weil man hat gesagt, ja, die harten schwarzen Linien, die man hier sieht, die gefallen eigentlich weniger. Man möchte etwas Weicheres machen.
Das sind Illustrationen von einem Hund, von einem lustigen Hund im Schnee. Die sind nicht von Ihnen?
Die sind von mir mal. Das sind eigentlich Arbeitsillustrationen mal, um ein bisschen den Weg zu finden. Oder?
Also Sie machen mal ein paar Bilder, schauen mal, wie der Hund wirkt und was passt Ihnen da jetzt nicht ganz?
Also eben hier hat er einfach so ein bisschen hart ausgesehen. Ich hätte gerne, so wie früher bei den Weihnachts- oder St. Nikolaus-Titeln, ein bisschen mit der verlaufenden Technik mehr etwas gehabt. Aber hier habe ich noch gesehen, er sieht irgendwie jetzt unscharf aus, ich habe weiter probiert.
Ah, eben. Mit den Härtekonturen, da haben sie weicher gemacht, das ist genau. Nur doch zu weich. Jetzt haben sie da wieder ein drittes und viertes Beispiel, wo ein bisschen etwas zwischendurch ist.
Genau, also das ist jetzt die, die mir am besten gefällt. Man sieht, ob die Farbe haben sie verändert, vom Braun her, wo jetzt mehr Richtung das Ocker ist gegangen. Also es ist wirklich ein Suchen, bis man zu dieser Figur kommt, wo einem jemand könnte passen.
Gehen Sie von einer Geschichte aus, die Sie im Kopf haben, oder gehen Sie davon aus, dass Sie sagen, ich möchte jetzt mal einen Hund als Protagonist haben? Und nachher machen Sie zuerst mal den Hund, illustrieren den Hund.
Also hier war die Grundidee, ja, man will wieder mal eine Weihnachtsgeschichte machen. Und dort bin ich auf die Idee gekommen, ich will mehr eine Wintergeschichte mit einem Hund machen. Mit einem Hund habe ich jetzt schon ewig lang nicht mehr gemacht. Und aus dem heraus ist zuerst Geschichte entstanden und jetzt probiere ich, mich vom Bild her anzunähern.
Das sind 4 Bilder von dem Hund in unterschiedlichen Stadien. Ich nehme jetzt mal an, das sind einmal einfach 4 von ganz vielen, die sie gemacht haben.
Ja, vor allem, also zuerst bleibt natürlich eine Skizzenform im Schwarz-Weiß mit dem Bleistift. Und hier sind wir jetzt schon im Aquarell. Das ist natürlich auch gegen einen gewissen Aufwand. Also man muss das Papier aufspannen, man muss anfangen und so weiter. Darum sollte es eigentlich schon eine Skizze, mindestens eine Form ein bisschen stimmen. Ihr seht jetzt auch zum Beispiel, hier hat er einen kleineren Kopf gehabt, hier hat er viel größeren Kopf, hier ist etwas zwischendurch. Das kann man dagegen von Bild zu Bild abwechseln, bis man das Gefühl hat, mal jetzt stimmt es etwa. Und dann gibt es zusätzliche Sachen mit den Schneeflocken, die sind jetzt mit Kerzenwachs zum Beispiel gemacht. Ist das gut? Oder will man sie lieber nachher mit Deckweiss? Das sind ganze Haufen so Detailsachen, die man nachher abklären kann. Die Figur selber, habe ich mir auch gefragt, es hat schon gegeben, dass ich eine Figur oder mindestens Kopf zuerst aus Plastilin mache, dass man einfach die verschiedenen Perspektiven nachher ein bisschen einfacher kann machen. Habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, vielleicht muss ich das auch noch machen.
Vielleicht müsst ihr das auch noch machen. Das war gestern Vormittag. Ihr habt es mittlerweile gemacht. Markus Fischer, gibt es den Hund aus Plastilin?
Nein, ich denke, es ist noch nicht aus Plastilin.
So schnell geht es nicht. Aber ihr könnt gut lätteln in diesem Fall.
Das mache ich gerne. Ich tue gerne Bestellen.
Hat ja auch 4 Kinder. Und wahrscheinlich habe ich dich auch noch so ein bisschen inspiriert. Über das wollen wir dann noch reden. Übrigens, unsere Lesecke, unsere Kinder, die hier eifrig am Studieren sind, von diesen Bilderbüchern, könnt ihr auch anschauen auf dem Internet unter drs1.ch. Dort gibt es auch noch ein PDF, also ein Formular mit den empfohlenen Bilderbüchern drauf. drs1.ch.
Sie will einen so zum Leben.
Bilderbücher sind heute das Thema im Treffpunkt auf der Seis. 13 Minuten vor 10 ist es. Bei mir Christine Lötscher, Kinderbuchexpertin, Journalistin, und der Markus Pfister, Kinderbuchautor. Herr Pfister, ihr kommt aus der Grafik, seid hier in Werbung eben tätig gewesen, wir haben es gehört. Nach deinem Namen seid ihr dann eben Kinderbuchautor geworden. Das war so ein bisschen ein fliessender Übergang gewesen. Als Werber hat er ganz klar etwas verkaufen. Wollt ihr das als Kinderbuchautor auch? Ist der Gedanke immer so ein bisschen im Hinterkopf?
Also ich glaube, ich habe viel von Werbung mitnehmen. Mir hat es extrem gut gefallen, eigentlich, diesen Beruf auch. Ich würde heute eigentlich gerne wieder zwischen etwas machen. Aber mir ist mehr, was ich mitgenommen habe, war mehr die Vereinfachung. Also in Werbung hat man eine Botschaft extrem einfach im Bild und im Text müssen überbringen. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch im Bilderbuch geholfen hat. Also das Cover, der Titel vom Buch ist für mich ein Plakat, das einfach muss auch von Weitem wirken. Das schaue ich auch ein bisschen vor Werbung her an. Ja.
Das hätte er mitnehmen. Was hätte er gar nicht mitnehmen? Wo sind die grossen Unterschiede?
Ja gut, was sich ergeben hat, ist einfach nachher das Attraktive vom Bildermuch ist für mich, was zurückkommt. Oder? Ihre Werbung macht ihr etwas, heute Morgen muss es fertig sein, übermorgen ist es vorgeschossen. Und im Bilderbuch hat ihr etwas, was bleibt, und auch einen Kontakt zum Publikum, wo ihre Werbung eigentlich, hat man gegen das Gefühl, man arbeitet für einen Papierkorb. Ja.
Und das schafft man für Kinder, das ist sicher attraktiver. Genau, ist wie hart ist denn der Schweizer Markt für einen Kinderbuchautor?
Ja, also wenn wir nur vom Schweizer Buchmarkt reden, ist es natürlich extrem hart. Also einerseits, wir haben schon die 3-4 Sprachen. Wenn man jetzt nur den deutschsprachigen anschaut, ist es einfach ein wahnsinnig kleiner Markt für eine vierfarbige Produktion, die einfach relativ teuer ist, so ein Buch zu machen. Und wenn man jetzt das Buch nur in der Schweiz auf dem deutschen Markt verkaufen kann, kann man unmöglich irgendwie wirklich von dem leben oder genug verdienen, für etwas zu machen.
Ja. Von letzten Schweizer Kinderbüchern, haben die schwer jetzt so auf dem deutschen Markt, jetzt in Deutschland, gelingt es da manchmal, dass sich die dort können Fuss fassen sozusagen?
Das können sie schon. Sie können vor allem einfach Fuss fassen bei den Kritikern und bei den Vermittlern, also wo ja Multiplikatoren sind für alle Lehrer, Kindergärtnerinnen, Bibliothekaren und so weiter, wo es dann schon durch das einen grösseren Markt gibt als jetzt bei den Erwachsenenbüchern zum Beispiel. Klar, Schweizer Bilderbücher haben es schwieriger. Es gibt aber zum Teil einfach auch Autoren und Illustratoren, die dann sich einen Namen machen. Und
zum Beispiel
Katrin Scherer, die kommt jetzt langsam in Deutschland auch an. Die Illustratorin, die häufig mit dem Lorenz Pauli zusammenarbeitet als Autor, wo zum Teil auch allein jetzt Bilderbücher textet und zeichnet. Aber das sind langsame Prozesse, das braucht einfach Zeit, bis es dann, eben, auch wenn sie jetzt in der Deutschschweiz einen riesigen Erfolg gehabt hat, braucht es dann eine Zeit, bis.
Gibt es so eine Schweizer Eigenart? Also sieht man einem Bilderbuch an, dass es aus der Schweiz kommt?
Das würde ich nicht sagen. Bei den Bilderbücher-Illustrationen, finde ich, kann man eigentlich keinen grossen Unterschied sehen zwischen Deutschland und der Schweiz. Also das ist dann eher der Sprachraum, der so ein bisschen ähnliche Ausdrucksformen hat. Wo man es sieht, ist bei den Texten. Also es gibt ja auch so eine Schweizer Kinderbuchtradition, wo also der Franz Hohler, Tana Johansen und Jürg Schubiger dafür stehen, die sehr stark mit Sprache spielen, die auch etwas Philosophisches drin haben. Der Max Huwiler gehört auch dazu, wo Gedichte machen zum Teil auch. Das ist so ein Schweizer Ton, auch in der Sprache. Und wenn die Bilderbücher machen, dann druckt das natürlich dort auch durch.
Da gibt es aber auch Schweizer Kinderbilderbücher, die eine Welterfolg werden, wie eben der Regenbogenfisch von Markus Pfister. Der hat wirklich, kann man sagen, die Welt erobert. Seid ihr überrascht gewesen, persönlich, von diesem Erfolg?
Also am Anfang sind wir sicher überrascht gewesen, weil gut, die Heissfolienprägung, das war dann mal etwas Neues gewesen. Und am Anfang haben wir nur darauf geschaut, ja, kann man das überhaupt machen, kann man das zahlen, wer kann das machen? Und an Erfolg hat man dann noch gar nicht gedacht. Also ich war wirklich froh gewesen, überhaupt das Buch mal vor mir zu haben, das so ist Druck gewesen, wie ich mir es vorgestellt habe. Und alles andere ist nachher gekommen.
Und da hat er gut verdient mit dem?
Also mit dem habe ich ganz gut verdient. Ja.
Lebt ihr heute noch von dem sozusagen?
Von dem lebe ich heute noch. Das ermöglicht mir einfach heute auch, die Bücher zu machen, die ich Freude daran habe. Ohne zu schauen, ob das einen grossen Erfolg gibt oder nicht. Also es gibt einfach eine Sicherheit. Ja.
Könnt ihr ihn selber noch sehen, der Regenbogenfisch? Oder hat er mittlerweile auch ein bisschen genug von einer eigenen Erfindung?
Also, wenn ich heute neue Bücher mache, mache ich jetzt lieber neue Charaktere. Aber es gibt vielleicht auch 3-4 Jahre mal einen neuen Regenbogenfisch. Und wenn ich eine gute Geschichte dazu habe, dann gefällt mir das heute noch zum Illustrieren.
Eine gute Geschichte, das noch als Stichwort von Lötscher. Ist es eigentlich schwierig jetzt für Verlage gute Texte zu finden? Ist das etwas, was in der Schweiz ein bisschen mangelbar ist?
Also ich glaube, das betrifft nicht nur die Schweiz, das ist eigentlich international so, dass gute Bilderbuchtexte, die sind schwierig zu machen. Und es gibt einfach, es gibt Autoren, die können das wahnsinnig gut, und es ist natürlich spezielle Kunst, weil es extrem reduziert muss sein. Also es muss sehr, sehr einfach sein, aber darf nicht simpel werden, auch nicht naiv, sondern muss einfach auf eine intelligente Art sein. Und zwar und dann auch noch in dieser Einfachheit klar sein, also dass man sofort versteht, um was geht's, und gleichzeitig ganz viel Raum aufmachen für die Bilder. Weil ein gutes Bilderbuch erzählt ja einen grossen Teil von der Geschichte in den Bildern. Und erzählt eben auch dann durch Bilder, füllt dann durch Bilder eben doch nicht alles aus, sondern lässt doch noch Räume für die Fantasie. Und das ist einfach ein komplizierter Prozess, dass die Texte und Bilder eben so richtig miteinander funktionieren.
Aber dann sieht man aber die kleinen Texte und denkt, ja, das ist ja ganz einfach, ein paar Sätze herschreiben, aber da steckt mehr dahinter. Und eben das Ziel ist nachher, dass die Bücher und die Texte und die Bilder den Kindern gefallen. Ich würde sagen, ich gehe nochmal raus in unsere Lesecke, kommen doch so schnell mit, gehen wir schauen, wie es den Kindern dort geht, was sie am Machen sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Jetzt muss ich dann noch schnell den richtigen Kopfhörer abziehen und den richtigen wieder anlegen. Dann kommen wir doch gerade mit, gehen wir schnell schauen, was sie machen. Sie hocken da aussen auf ihrem Sofa. Jetzt haben sie gerade schnell Bücher weggelegt, nehmen sie wieder vor, wie wenn die Lehrerin würde kommen. Wie geht's denn? Läuft's mit diesen Büchern?
Ja.
Hey, du hast eins bekommen, die Antwort auf alles, Ivan Beaumont. So ersten Eindruck besitzen, Isabel?
Eigentlich ist es noch gut, aber... Es ist einfach, Bilder sind so komisch eingekramt und das finde ich nicht so schön.
Also, ein kleiner Kritikpunkt hast du bereits können ausmachen. Wie ist es bei dir, Tim? Du hast von Tom Junger die Räuber fangen, erste Zwischenbilanz.
Also, ich finde das Buch spannend, weil es nicht ganz einfach geht für Spazieren oder sowas, sondern weil es eine gewisse Spannung hat.
Also ein spannendes Buch. Wir werden mit dir auch noch ein bisschen mehr über das reden. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn man die Bücher euch erzählen würde, wären sie vielleicht auch noch einmal ganz anders, je nachdem, wie man es erzählt. Man kann ja Bilderbücher so oder so erzählen, gut oder schlecht erzählen. Wie man den gut erzählt, über das werden wir noch reden in der nächsten Stunde Treffpunkt auf dieser Seite. Der Seis mit dem Treffpunkt. Heute zum Thema Bilderbücher. Vor mir der Barry. Und schon nur, wenn ich das Buch anschaue, dann werden Erinnerungen wach. Ich weiss noch ganz genau, wie ich immer wieder das Bild haben müssen anschauen, wo der Barry am Schluss erdolcht wird. Ein Bild, das mich extrem brutal bedünkt, wo ich Angst hatte, wo ich gefürchtet angefangen und gleich habe ich es gegen wieder müssen anschauen. Ganz besondere Geschichte. Und wenn ich heute meinen Buben, der Barry, erzähle, dann ist der Schluss ein anderer. In der Ausgabe, die ich hier vor mir habe, stirbt der Barry am Schluss nämlich nicht. Er darf für sein Lebensabend in Bern geniessen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich das meinen Buben so erzählen darf. Um das Erzählen von Bilderbüchern und um Erinnerungen geht es in dieser Stunde. Treffpunkt. Welche Bilderbücher haben euch persönlich bewegt? Haben bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Mit welchen Büchern werden bei euch Erinnerungen wach? Läutet uns doch auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222.
Straight apart, I
Ein Tisch voll mit Bilderbüchern liegt da in unserer Leseecke, die wir eingerichtet haben. Der Barri, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo die wilden Kerle wohnen. Und da ganz ein Lustiges vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Er hat das Gaggi auf dem Kopf oben und wollte jetzt wissen, von was für einem Tier ist denn das Gaggi? Bei uns sind vier Kinder, zum Beispiel der Tim, er ist 12. Er hat uns sein Lieblingsbilderbuch mitgebracht. Tim, du mal beschreiben, was ist das für ein Buch?
Also das Buch heißt Das Auto hier heißt Ferdinand und da ist vorne drauf so ein großes gelbes Auto. Und dann in der Geschichte geht es darum, dass das Auto den Berg nicht hochkommt. Und dann kommt ein großes Taxi und will ihm helfen, aber zusammen schaffen sie es immer noch nicht hochzukommen. Dann kommt ein großes Postauto und das sagt dann, das Auto von der Post sagt, ach, die beiden sind ja viel zu schwach. Ich will das Taxi 7 und auch die anderen schieben. Und dann geht's weiter, weil das Postauto immer noch zu schwach ist. Dann kommt ein riesen Feuerwehrwagen mit einer Drehleiter. Und dann, weil das immer noch zu schwach ist, kommt dann irgendwann ein großer grüner Traktor und schiebt sie alle zusammen den Berg hoch. Aber das ist zu viel für den Ferdinand, das gelbe Auto. Das fällt dann den Berg runter, in den Kopf und kopfüber in den tiefen See hinterm Berg. Und dann kommt ein weißes Pferd und sagt, da sprach ein Pferd am Wegesrand. Die Sache hier braucht mehr Verstand und rettet den Ferdinand.
Hey, das hast du uns das ganze Buch erzählt. Super, merci vielmals. Jetzt wissen wir haargenau, um was es geht. Und das gibt mir auch gleich den Bogen zum Erzählen von Bilderbüchern. Es kommt ja ein bisschen darauf an, wie einem das die Eltern erzählen. Oder man kann es einfach irgendwie so lieblos ablesen oder man kann es eben erzählen. Wie hast du es denn gern, Tim? Wie sollen dir die Eltern Bilderbücher erzählen?
Also ich hatte es immer gern, wenn ich lange die Bilder anschauen konnte und dann meine Mutter die Stimmen von dem, der das gesagt hat, nachgemacht hat.
Und hast du einen Ort gehabt, wo du am liebsten warst, für Bilderbücher anzuschauen?
Wir haben das meistens in dem Bett von meiner Mutter gemacht. Und dann nach dem Bilderbuch hat sie mich dann in mein Bett getragen, dann konnte ich einschlafen.
Ja, sehr schön. Ich schlafe mit schönen Träumen wahrscheinlich. Wie ist es bei dir, Sarina? Wie hast du es gern gehabt, wenn die Bilderbücher sie erzählt wurden?
Am liebsten auf Schweizerdeutsch und einfach die Stimme nachgemacht. Also wenn die Eltern die Stimme nachmachen.
Also wie ein kleines Theater dann.
Ja. Yeah.
Wo hast du, Isabel, Bilderbücher angeschaut?
Entweder auf dem Sofa oder bevor ich ins Bett gehe.
Ist so ein Ritual, ist es immer gleich? Ist es jeden Abend gleich abgelaufen?
Ja, eigentlich meistens haben wir immer, also bin ich gut Zähne putzen und nachher hat meine Mutter mir noch ein Bilderbuch erzählt.
Und dann bist du gerade pfusen. Und bei dir, Linda, war auch das Bett der Ort von den Bilderbüchern?
Ja, wir haben auch meistens im Bett Bilderbücher vorgelesen.
Und wie denn? Wie hat sie es erzählt?
Also sie hat es immer auf Schweizerdeutsch übersetzt und manchmal sogar noch ein bisschen eben angespielt.
So richtig mit der Stimme verstellt. Wir haben eine Expertin bei uns im Treffpunkt, Christine Lötscher, Kinderbuchexpertin vom Institut für Kinder- und Jugendmedien, Journalistin noch. Frau Lötscher, eben, man kann Bilderbücher gut und schlecht erzählen. Wie erzählt man sie denn gut?
Ja, man kann bei Bilderbüchern natürlich eigentlich alles machen beim Erzählen. Es gibt ja so Expertinnen, sogenannte Leseanimatorinnen, die das richtig professionell machen. Das ist jetzt ein neuer Beruf. Aber natürlich können auch alle Eltern, Großeltern, Götti und Götte, haben die Möglichkeit, das Bilderbuch richtig gut zu erzählen, und zwar auf ihre Art. Und ganz wichtig ist, dass die Erwachsenen selber Spass haben daran. Also wenn man das selber macht, muss man einfach auch selber etwas mit dem Buch anfangen. Dann, ob man es jetzt auf Hochdeutsch oder auf Schweizerdeutsch erzählt, spielt nicht so eine Rolle. Da muss man halt auch auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass man irgendwie in ein Gespräch kommt miteinander.
Nehmen wir doch mal das Bilderbuch und werden wir ein bisschen konkret. Zum Beispiel da, neben das hätten wir nachher noch. Nehmen wir den Maulwurf, ist das gut? Mit dem Gagi auf dem Kopf. Schauen wir mal. Jetzt haben wir da das erste Bild. Da sieht man, wie der Maulwurf aus seinem Maulwurfhügel rausgelöselt und da geht ihm oben runter das Gagi auf den Kopf. Wie erzählt man jetzt das gut? Was mache man jetzt da?
Also ich glaube, bei diesem Buch muss man gar nicht viel machen, man muss es einfach vorlesen, nicht allzu trocken. Aber das Bild ist schon so, sagt schon so viel aus, eben der Gaggi, der da im freien Fall auf den Maulwurf zukommt, da reagieren die Kinder sowieso emotional drauf. Und dann ist einfach wichtig, dass man nicht sagt, jetzt bis jetzt ruhig, ich will weiterverzählen, sondern dass man das Kind auch sagt, weh, so grusig, oder so reagieren lässt. Und dann sagt, du, wie kommt jetzt der, woher kommt der Gaggi her? Und dann sagt das Kind eben vielleicht sogar noch vor dem Maulwurf, woher kommt das? Und wer könnte das gewesen sein? Und dann immer bevor man blättert, kann man auch eine Frage stellen. Du, was glaubst du jetzt? Was macht jetzt der Maulwurf? Was willst du machen als Maulwurf?
Also ein Dialog entstehen wäre so ein bisschen das Ziel.
Also ein bisschen Fragen stellen. Wenn Kinder animieren, etwas dazu zu sagen. Also einfach, was man ja nicht machen ist, sagen, jetzt bist ruhig, ich erzähle dir das durch. Sondern das Bilderbuch ist eigentlich ein Anlass für Gespräche, für Dialog.
Und muss man es fertig erzählen oder kann man sagen, so, jetzt machen wir da mal auf Seite 12 Pause und erzählen wir es dem Morgen fertig?
Das finde ich jetzt nicht so gut. Das ist ja, als ich in den Kindergarten gegangen bin, haben wir so geschafft, pro Tag 2 Seiten, dass ja nicht zu viel ist. Ich finde das eigentlich nicht gut, weil das Bilderbuch ist auf eine Art auch eben ein Theaterstück oder ein Film und da sollte man das Ganze mitbekommen.
Wie ist es mit immer das Gleiche? Oder kriegen wir doch immer das gleiche Bilderbuch? Sollen wir es ja immer gleich erzählen? Oder wollen Sie da eine Abwechslung?
Also ich glaube, da muss man sich wirklich nach den Bedürfnissen der Kinder richten. Und vielleicht kann man einen Kompromiss machen und sagen, also gut, ich erzähle dir das jetzt zum 100.000. Mal, aber dafür darf ich dir jetzt mal ein Buch erzählen, das mir auch gut gefällt. Nein, also es ist für Kinder sehr wichtig, dass man die Bilderbücher immer wieder erzählt, genauso wie sie es wollen. Weil wir haben ja auch schon ein bisschen über im Zusammenhang mit dem Barry über das Angsttag geredet. Und das ist ja so ein Beispiel, dass es vielleicht Bilder gibt, die den Kindern Angst machen und wo es dann irgendwie nach dem 20. Mal können sie es plötzlich besser aushalten. Und das ist einfach psychologisch für Kinder extrem wichtig. Dass sie das
also die Wiederholung, die wichtig ist für Kinder. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr auch gerne immer wieder das gleiche Bilderbuch angeschaut, Linda?
Also ich weiß nicht mehr genau, ob ich immer wieder das Gleiche anschauen wollte, aber es war wahrscheinlich sicher so, dass ich etwa 3-4 Bilderbücher hatte, die ich immer wieder gesehen
wollte. Und die so immer gleich erzählt sein.
Ja.
Ich möchte jetzt noch eine Hörerin bei unserer Sendung begrüßen, Rosmarie Siedler von Freienbach. Grüß dich, Frau Siedler. Frau Siedler, grüß dich. Ja, grüß dich, jetzt höre ich dich wunderbar.
Ja.
Welches war denn euer Lieblingsbuch, Frau Siedler? Ihr seid 75, glaube, das darf man sagen, oder?
Ich bin gleich 70,
ja. Gleich 70, also machen wir nachher nicht jemanden älter.
Nicht ganz, nein.
Genau. Welches war denn euer Lieblingsbuch?
Ich habe eigentlich nur eins, das ich mich sehr daran erinnere. Das heisst Bär und Bienchen. Und das war eine Puppe und ein Bär. Und die zwei sind miteinander in den Zauberwald gegangen. Und der Satz daraus, man kann nie wissen, was noch geschieht. Um nicht dran zu denken, brummt Bärchen ein Lied. Da weiß ich heute noch ganz genau.
Also könnt ihr gar noch auswendig aus dem Bilderbuch zitieren.
Ja, und wenn es bei mir irgendwie rebellig wird, wenn ich bis mir nicht ganz klar bin, dann kommt mir immer der Satz.
Also man weiss nie, was passiert, und für sich von dem abzulenken, singt man ein Lied.
Ja.
Und das hilft euch heute noch, so eine Lebenshilfe, die ja, von Kind auf euch geholfen hat. Sozusagen.
Das tröstet mich irgendwo noch.
Das finde ich schön. Merci vielmals, Frau Siedler, dass ihr angerufen habt. Herzlichen Dank. Ihr könnt gerne noch anrufen und uns von euren Lieblingsbilderbüchern erzählen. 0848 440 222.
Andrea si è perso. Si è perso.
Si è perso.
E non sa tornare. Andrea si è perso.
Si è perso.
Si è perso. E non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva,
aveva un dolore,
un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti,
sui monti di Trento.
Di Trento, dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me. Lui disse, mi basta che sia più profondo di me.
Taking on water, sailing a restless sea from a memory.
der Treffpunkt auf DRS1 mit vielen Bilderbüchern und mit euch Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel am Telefon der Herr Gebisdorf von Villenau. Grüß dich, Herr Gebisdorf.
Ja, von Villeneuve.
Schaut jetzt, mein Kollege hat mir das aufgeschrieben und ich habe es gerade nicht gelesen. Von Villeneuve klingt ein bisschen besser als Villanau, gell?
Ah, genau.
Herr Gebisdorf, es geht um eure persönlichen Lieblingsbilderbücher, Bilderbücher, die ihr Haufen Erinnerungen damit verknüpft habt. Welches ist denn bei euch so ein Bilderbuch?
Also, bei mir ist der absolute Hit ist einfach der Joggali gewesen. Joggali, wo die Bierli schütteln. Und das ist ein Bilderbüchli, das immer weitergeht. Der Joggali will die Bierli schütteln, die Bierli wird nicht fallen. Da kommt der Bauer und schickt das Knäbeli aus. Und das Knäbeli soll den Joggali hauen und den Hund und alles zusammen.
Und das Flämmli und das Wasser.
Genau, und das Kälbli will das Wasser lecken. Uh-huh. Und die Tür wird. Und es ist ein Buch, das hat man einfach immer können weiterschauen, weil es hat praktisch nie eine Sendung gehabt. Weil es ist nachher alles wieder rückwärts gegangen, das Wasser will nicht das Flämmli löschen, das Flämmli will nicht Knäbeli brennen, das Knäbeli will nicht Kälbli schlagen und so weiter und so weiter. Und für mich ist das, wenn ich auch irgendwo verrissen gewesen bin und dazu mal ein Bauer auf einer Leiter oben gesehen habe, dann habe ich an den Joggali gedacht. Das ist für mich, jeder Bauer war einfach ein Joggali.
Jeder Bauer der Joggali. Jetzt gebe ich es auf, der seit heute 63, hat er mir gesagt, genau, der Joggali. Ja. Der ist ja, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts ist der rausgekommen. Also wirklich ein traditionelles Kinderbuch, wo ganz viele Generationen damit aufgewachsen sind. Habt ihr selber auch Kind, Herr Gebisdorf?
Ja, zwei Töchter, ja.
Hat er das denen auch erzählt, den
Alten? Denen habe ich das auch schon gezeigt. Weil ich habe das Buch noch. Das ist zwar wahnsinnig abgegriffen und hat man merkt es halt dran. Aber ich habe das Bild, ich habe sogar im Grossbub, habe ich das schon angefangen zu erzählen und so.
Und wie kommt das an? Kommt das immer noch gut an bei den Kindern?
Nein. Da muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, gut, ich muss es so sagen, die sind im Belgien natürlich aufgewachsen oder wachsen im Belgien auf. Die Übersetzung vielleicht vom Französischen nachher ins Deutsche oder vom Deutschen wieder ins Französische hat vielleicht nicht den gleichen Charakter. Ich weiß nicht, gibt es das Buch also wahrscheinlich nicht noch Französisch. Aber ich sehe es, die Jungen, eben gerade jetzt so der Grossbub, das sind nicht mehr gleiche Interessen von solchen Märchenbüchern.
Ich möchte das noch aufnehmen, Herr Gebisdorf. Merci vielmals für das Telefon. Unsere Kinderbuchexpertin von Rötsch hat ein bisschen erstaunt drin geschaut. Er hat das Gefühl, der Joggali zieht heute noch.
Ja, ich glaube schon.
Warum?
Der Joggali ist halt, der hat genau das, was ein Klassiker ausmacht. Er erzählt eine Geschichte, die extrem witzig ist. Also die Eskalation, das ist etwas, wo zeitlos witzig ist für Kinder. Und dann ist natürlich, und ich glaube, da hat der Herr Gebisdorf schon recht, es ist natürlich für Kinder, die den Dialekt kennen. Es ist ein Dialektbuch. Und für schweizerdeutsche Kinder bin ich überzeugt, dass das heute immer noch ein ganz witziges Buch ist. Und die Art von Erzählen, dass eben, es passiert etwas und dann immer mehr und mehr und bis es absurd wird, das gibt es immer noch auch in neueren Bilderbüchern.
Dann möchte ich noch Frau Planzer begrüßen von Brunnen. Das sage ich diesmal richtig, hoffe ich. Grüße, ja. Frau Planzer. Wie ist es mit eurem Lieblingsbilderbuch? Welches war das?
Also ich möchte jetzt noch etwas zu dem Bierli schütteln.
Ja, sag doch mal.
Ich bin 39 und ich habe das auch in meiner Kindheit gehabt. Und ich habe jetzt Kinder, die 6 und 3 sind. Und wir schauen das immer noch auch noch anschauen.
Und die
finden das auch lässig. Ja.
Ah, eben. He?
Ja, eben die Dramatik, die da sich aufbaut und dann am Schluss, alles wieder sich auflöst.
Aber eben auch Schweizerdeutsch, oder? Ja. Vielleicht ist da wirklich das Geheimnis dahinter.
Genau. Also mein Lieblingsbuch, ich habe es wirklich noch in Erinnerung gehabt, und das hat geheissen Opa und Pinsel, habe ich am Herrn Lamar gesagt, aber jetzt hat meine Tochter das Buch vorgeholt und es heisst Opa und Stiefel vom Tetz Kappa. Und es ist, glaube ich, aus der Zeit, so aus den 70er Jahren, und dort ist, glaube ich, auch so eine Fernsehsendung, oder vielleicht ist es auch später gewesen.
Die Montagsmaler, so eine, genau. Oder? Ist das gewesen?
Mhm. Und das hat mich wahnsinnig geprägt, weil ich eigentlich mit diesem Buch gelernt habe, zu zeichnen. Dort drinnen sind so, also es ist ein Bub und sein Opa, und der Bub langweilt sich, und der Opa, ich nehme an, das ist der Tetz Kappa, der tut ihm dann zeigen, wie man malt, wie man sich die Welt anmalt. Dann tut er ihm einen Baum malen, und er möchte eine Hängematte, wo er drinnen liegen kann, und die Hängematte geht dann runter, weil er eben vergisst, den Ast zu malen. Und dann tut er alle Spielsachen, die er sich wünscht, oder ihm anmalen. Und das ist, also ist wirklich so ein schönes Buch.
Und malt ihr denn heute, Frau Planzer?
Ja, also nein, ich habe es ein bisschen verloren, ich muss ehrlich sein. Aber ich habe als Kind habe ich Zeichnungswettbewerbe mitgemacht und sogar einmal gewonnen. Aber jetzt tue ich nicht mehr so malen, nein, überhaupt nicht. Das tut mir mal.
Okay, aber in dem Fall ein Buch, das in Fiktion etwas anregt, das man nachher in Tat und Wahrheit der Realität umsetzt. Das ist eigentlich noch spannend. Herr Pfister, die deutet ja seit Illustrator auch von Kinderbüchern. Habt ihr das auch dank einem anderen Kinderbuch gelernt? Oder wie hat das eigentlich angefangen, eure Begabung zum Zeichnen?
Also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gerne zeichne. Am liebsten in der Rechnungsstunde. Wenn sonst nicht gelaufen ist, dann habe ich so Auto gezeichnet und die noch in der Pause für 20 Rappen verkauft. Also ich habe einfach gerne zeichnet. Ich weiß nicht, dass das kam.
Und schon dann Geld damit gemacht. Also der kleine Werber war dann schon innen wahrscheinlich. Dann möchte ich noch die Frau Rötemund begrüßen. Grüß dich, Frau Rötemund.
Grüß dich, Frau Holliger.
Grüß dich, euer Lieblingsbilderbuch.
Das heisst Ferdinand der Stier.
Und um was ist das gegangen oder geht das?
Und das ist in Spanien, das ist ein wunderschönes Buch mit so Tuschzeichnungen. Und dort ist ein Stier auf einer Weide und er liebt einfach Blumen und schmeckt immer Blumen mit der Korkeiche. Das ist ein Korkbaum, also ein Baum mit Korkzäpfen wie Kirsche. Und alle anderen Stiere wollen eben gerne auf Madrid den Stierkampf. Aber er nicht. Und dann kommen die Männer und suchen den bösesten Stier aus und der Ferdinand interessiert sich nicht. Hockt aber dummerweise unter die Blümchen, unter einer Korkeiche auf einem Blümchen, wo ein Hummel ist, der sticht ihn ins Vödel. Und er ist der wildeste Stier, kommt auf Madrid und dort will er gar nicht kämpfen. Er schmeckt nur die Blumen in den Haaren von den schönen Spanierinnen und alle Matadores und Picadores wollen ihn reizen und er lässt sich nicht reizen. Und am Schluss also rennen alle und schicken ihn wieder zurück und dort ist er äußerst glücklich. Er ist wieder zurück in Spanien.
Und Frau Rödemund, wenn dir das so erzählt, ich kenne das Buch, das habe ich auch sehr gerne als Kind. Und jetzt merke ich erst, dass da auch noch für eine Moral dahinter ist. Gell? Das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen.
Es ist einfach ein Pazifistenbuch, nichts anderes.
Habt ihr das als Kind anders gelesen, oder? Wie habt ihr es denn aufgefasst?
Also mir haben einfach die Bilder wahnsinnig gefallen. Es ist mir aber erst später in den Sinn gekommen, dass das wirklich eigentlich ein höchst politisches Buch ist. Und ich habe das sicher schon 15 Mal gekauft und 15 Mal verschenkt. Im Moment habe ich nämlich wieder Käse. Aber es gibt es immer noch.
Gibt es gerne noch. Ferdinand der Stier. Ja. Merci vielmals, Frau Rödemund, dass ihr angerufen habt. Herzlichen Dank. Merci auch, Frau Panzer und merci auch, Herr Gebisdorf. Ja, Kinderbücher. Sie hat es schon gesagt, 15 Mal hat sie bereits das verschenkt vom Ferdinand der Stier. Welche Bücher könnte man denn gut verschenken? Welche Bücher würden unsere Experten da in der Runde empfehlen? Über das wollen wir noch reden in wenigen Augenblicken. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't. Bye.
share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, go let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, go let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by.
Der Treffpunkt auf DR1 mit unseren Expertinnen und Experten, Markus Pfister, Kinderbuchautor, und Frau Lötscher, sie ist Kinderbuchexpertin vom Institut für Kinder- und Jugendmedien und Journalistin. Wir haben viel über Kinderbücher geredet. Kinderbücher sind ja auch ein gutes Geschenk, das man Kind kann schenken kann. Ich glaube, da haben sie eigentlich immer Freude, Frau Lötscher, wenn man jetzt so ein Geschenk machen will. Auf was muss man da schauen? Also ich denke, das Geschlecht ist sicher mal wichtig, oder? Bub, Mädchen. Die schüttelt ein bisschen mit dem Kopf. Ist es überhaupt wichtig? Gibt es da ganz unterschiedliche Bilderbücher oder funktionieren die so ein bisschen bei allen gleich?
Ich habe das Gefühl, bei den Bilderbüchern ist das noch am unproblematischsten. Das kommt dann eher, wenn die Kinder grösser sind. Also wenn es dann wirklich halt Buben ab 8 oder so Mädchenbücher ganz doof finden. Es geht dann überhaupt nicht mehr, dass das Mädchen Protagonistin ist. Aber es ist natürlich bei den Kindern. Ich würde einfach schauen, wenn man jetzt einem Kind ein Bilderbuch schenkt, was interessiert das? Also das Kind interessiert sich nur für Dinosaurier. Und dann schenkt man dem am besten ein Dinosaurierbuch. Und dort gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Muss man es auch einfach ein bisschen anschauen. Wie die Bilder sind, wie der Text ist. Und
es gibt ja aber auch ganz viele Bilderbücher mit Bagger und mit Kranen und aber eben auch mit Rössli. Also ist es auch der Markt quasi, der probiert, da so ein bisschen Geschlechter zu definieren. Also dass es eben Baustellen-Ecken gibt und Prinzessinnen-Ecken.
Also ich habe das Gefühl, dass das mit Geschlechter unterschiedlichen Kinderbücher allgemein, also jetzt wirklich vom Bilderbuch bis zum Jugendbuch, dass der Markt im Moment wahnsinnig stark auf das setzt. Einfach weil man das Gefühl hat, je klarer definiert Zielgruppen ist, desto einfacher zum Verkaufen. In Wirklichkeit habe ich das Gefühl, bei den Bilderbüchern kann man jetzt die drei Räuber von Tommy Unger, das ist genauso ein Buben wie ein Mädchenbuch. Oder auch der Erlbruch mit dem Maulwurf, also der Maulwurf, der wissen wollte, wie man auf den Kopf gemacht hat, das sind alles Bücher, die funktionieren eigentlich unabhängig. Und dann gibt es ganz tolle, also eins würde ich da wirklich wärmstens empfehlen, Bücher, wo es auch darum geht, was ist jetzt eigentlich typisch Bub, was ist typisch Mädchen und passen mir jetzt als Buben oder Mädchen überhaupt in das Schema? Und das ist von der Pia Lindenbaum, das ist eine schwedische Autorin und Illustratorin, heisst Paul und die Puppen und erzählt Geschichte von einem Bub, der einen ganz coolen Vater hat, der am liebsten immer mit ihm shooten will. Und er kann auch irrsinnig gut shooten, der Bub. Kommt dann in seine Krippe, alle warten schon und sagen, komm Paul, wir shooten. Aber er will halt am allerliebsten mit dem Mädchen Barbie spielen. Und irgendwann macht er das dann auch. Und es ist ein wildes Buch. Also, wie halt jetzt auch meiner Meinung nach ein super Bilderbuch muss sein, wo so ein bisschen über die Stränge haut, nicht allzu brav und nicht allzu beschönigend, sondern eben auch das Wilde, das die Kinder halt auch brauchen und haben, ein bisschen darstellt. Und es gibt dann, die machen, der Paul sieht dann, dass die Mädchen, die mit den Barbies spielen, genauso wild tun wie die Buben beim Shooten. Also, die Barbies haben dann Unfälle und gebären Sachen und dann verfrieren sie im Tiefkühlabteil vom Kühlschrank. Also, es ist relativ heftig, was da passiert. Die Kinder finden es toll, Buben und Mädchen. Und es tut einfach die Festschreibungen auf Buben- und Mädchenrollen völlig durchbrechen. Und am Schluss tanzen dann alle miteinander verkleidet. Als Prinzessinnen. Buben und Mädchen sind verkleidet und tanzen. Und klar, das hat jetzt einen pädagogischen Impetus, das ist völlig klar. Aber es ist einfach ein irrsinnig witziges Buch.
Wir probieren die Bücher, die wir erwähnt haben, in der heutigen Sendung noch auf eine Liste tun und auf das Internet stellen, dass ihr die noch könnt runterladen und anschauen könnt, wenn euch das interessiert. Wie ist das Bücherpfister, wenn ihr ein Bilderbuch macht? Macht ihr Buben- und Mädchenbilderbücher?
Also ist auch vor allem mit Tierbüchern, oder das ist auch aber lustig, bei diesen Tierfiguren, wie die entweder weiblich oder männlich empfunden werden. Wenn ich das Tier gestalte, denke ich eigentlich nicht an Mädchen oder Bub. Aber je nach Übersetzung, da ist der Matz irgendwie auf Deutsch, wird er als Bub empfunden und für ein Französisch ist es plötzlich ein Mädchen und die Geschichte funktioniert genau gleich. Das ist eigentlich noch lustig.
Könnt ihr da gar nichts dazu sagen, aber Übersetzung, das wird einfach gemacht?
Das wird gemacht, einfach je nachdem, die schauen, welchen Namen das jetzt für sie, für ihre Sprache am besten würde passen. Oder ich habe ein Buch gemacht, Sonne und Mond, und dort war genau das Gleiche gewesen, was natürlich bei uns eigentlich die Sonne, der Mond ist, wird plötzlich umgekehrt. Und, ja.
Hat in dem Fall auch nicht feste Rolle in euren Büchern, austauschbar sozusagen. Von letztem kann man sagen, Kinderbücher machen schlau, Bilderbücher machen schlau.
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich nicht im Sinn von, dass man ansitzt und macht ein Lernspiel wie am Computer und nachher weiss man etwas, sondern auf eine weitergefasste Art, was bei Bilderbüchern ganz sicher etwas ist, was man lernen kann. Und das weiss man jetzt auch aus der frühkindlichen Forschung, ist Sprache. Also Kinder, die mit Bilderbüchern aufwachsen, die haben einfach sehr gute Sprachentwicklung. Weil man lernt zum Beispiel, also bei den Bildern lernt man die Wörter dazu, man lernt auch abstrakt über etwas reden, also wo einem nicht selber jetzt gerade direkt betrifft, sondern das Leben von jemand anderem, das Leben von einem Tier. Und auf diese Art lernt man natürlich enorm viele Wörter. Besonders eben auch, wenn die Eltern mit den Kindern über Bücher reden. Also nicht einfach nur vorlesen, sondern mit ihnen ein Gespräch führen. Und über die Bilder eben auf weitere Themen, also eigentlich auf die ganze Welt zu sprechen kommen. Und ich glaube, das ist einfach das Weltwissen, das in den Bilderbüchern steckt. Das ist das, was dann am Schluss eigentlich schlau macht.
Sind die Bilderbücher ohne Einstieg ins Lesen? Also kann man sagen, Kinder, die Bilderbücher anschauen, die später lesen?
Ich würde sagen, unbedingt. Also es ist natürlich nie ein Garant. Aber Kinder, die Bilderbücher anschauen, die haben sicher die Voraussetzungen, um dann auch Leser zu werden.
Also ich glaube auf jeden Fall, ja.
Ja, hast du Pfister gesehen, ja.
Nein, wie gesagt, mit meiner Tochter auch die Welt vor der Bibliothek. Man geht mit in die Bibliothek, sie sitzt zuerst im Bilderbuch-Eck ab und sie sieht schon die anderen Bücher, die Erstlesebücher, wie es weitergeht. Und ich glaube, es ist schon ein Einstieg einfach in die Buchwelt hinein. Ja.
Ich möchte noch Frau Hostetler in Sendung begrüßen. Grüße, Frau Hostetler.
Grüße, Frau Holliger.
Ihr mögt euch auch noch an euer Lieblingsbuch erinnern.
Also ich hatte nicht eigentlich ein Lieblingsbuch, sondern mehrere. Und zwar hat es doch da die kleinen Trixi-Büchli gegeben. Die waren so 10 auf 10 cm gross. Und dort konnte ich eigentlich wirklich mich wirklich vertiefen in diesen Geschichten, in diesen kleinen Büchli, die man überall mitnehmen konnte.
Also die Pixi-Bücher, die gibt es heute auch immer noch.
Jawohl, ja.
Und wo
ja,
habt ihr genau. Die her mitgenommen?
Die habe ich zu Auto mitgenommen, wenn wir vorziehen. Oder ich habe sie irgendwie in die Schule mitgenommen. Überall habe ich sie mitgenommen eigentlich.
Was macht der Erfolg aus von diesen Pixi-Büchern, die letztens? Die gibt es ja gerne noch.
Ich glaube einfach, dass sie klein sind, dass sie billig sind. Das ist natürlich auch ganz wichtig, muss man immer sagen bei den Bilderbüchern. Das sind extrem teure Bücher. Also so für ein Familienbudget ist das nicht wenig. Klar, es gibt Bibliotheken mit einem sehr guten Bilderbuchangebot. Aber es ist natürlich auch toll, so ein Pixi-Büchli billig zu kaufen. Kann einem Kind dann wirklich einmal ein Buch posten, unkompliziert, ohne Geburtstag und Weihnacht. Und man kann es vor allem auch überall hin mitnehmen. Man kann es im Auto anschauen, im Zug. Man kann es so, wenn die Mutter am Posten ist oder der Vater am Kaffee trinken.
Schnell noch das Pixi-Büchli anschauen. Hat er ein Lieblings-Pixi-Buch gehabt, Frau Hostetler?
Da kann ich mich nicht mehr so besinnen dran. Was nachher kam, sind die Globi-Bücher natürlich, oder? Und die haben mich auch immer fasziniert. So die schwarz-weißen Bilder, die man hat können ausmalen konnte, und die Verse dazu, das war dann das Zweite gewesen. Das hat dann das Pixi abgelöst, eigentlich.
Also nach den Pixi-Büchern, nachher der Globi?
Der Globi war ganz grosser Hit gewesen. Nachher, wo nachher gekommen ist, ja.
Und ist der bei euch immer noch präsent heute daheim mit den Büchern?
Bei mir eigentlich nicht mehr, aber wenn ich in eine Buchhandlung gehe, der Globi ist ja wirklich weltweit eigentlich gereist und so. Heute gibt es extrem viele Bücher von ihm, oder?
Das hat wieder
neu. Noch nicht so gegeben. Mhm. Aber heute...
Das verfolgt ihr noch, was der Globi alles noch macht?
Ja, eigentlich habe ich immer noch Freude an ihm.
Merci vielmals für das Telefon, Frau Hostetter. Alles Gute.
Adi, Frau Hollinger.
Vielleicht noch schnell ein Wort zum Globi, wie wir ihn gerade schon angesprochen haben, Frau Lötscher. Ist der ein wertvolles Kinderbuch? Oder er rümpft so ein bisschen die Nase. Aber die Kinder haben ihn gerne.
Ja, also ich würde jetzt nie sagen, es ist ein nicht wertvolles Kinderbuch. Klar, es sind Bücher, die jetzt diesen Kriterien, die man so als Kritikerin hat, natürlich nicht so genügen.
Warum nicht?
Aber, ja, weil es sind einfach so ein bisschen eindimensionale Geschichten. Der Globi macht immer das Gleiche. Es ist extrem absehbar. Dann sind auch die Reime halt, je nachdem, wer es macht, mehr oder weniger gut. Ich muss auch sagen, die Globi-Bücher sind auch unterschiedlich. Also in den letzten Jahren hat es immer wieder andere Globi-Autoren gehabt. Zum Teil haben mir die gut gefallen. Aber was ich einfach unbedingt muss sagen, jetzt als Kinderbuchexpertin, und was jetzt bei uns im Institut auch ganz wichtig ist, wenn Kinder Bücher lesen und anschauen, ist es eigentlich gleich, was für euch das sind.
Also da ist man davon abgekommen, dass man sagt, nein, sie dürfen nur ganz wertvolle Kinderbücher anschauen, Bilderbücher. Sondern es können Comics sein, es kann Globi sein, es ist gleich. Also man soll nie den Kind, wenn sie Freude an etwas haben, das verbieten.
Also Hauptsache sie schauen es an. Genau. Und eben Kritikermeinung und Meinung der Kinder geht manchmal auseinander. Ihr habt ja unsere Kinderjury sozusagen Bilderbücher mitgebracht, die ihr findet, die sind wirklich gut. Jetzt wollen wir hören, was die Kinder von diesen Büchern halten. Wir machen das in wenigen Augenblicken.
Ich weiss genau, ich bin ein Verlierer, ein Loser, wie es im Büchli steht. Ein Paar, der niemand auf ihn wartet und niemand will wissen, wie es mir geht. Ich weiss genau, mir braucht sie nicht. Es geht genau gleich gut ohne mich. Die Welt wäre, weiss Gott, nicht viel anders und nicht viel ärmer ohne mich. Drum wär ich gern noch mal ein Rockstar und hab den richtig grossen Hit. Wer käme ich jeden Tag im Radio und jeder wüsste, wer ich bin. Ich wär eine Diva, eine Drama Queen. Ich würde alle schikanieren, wie eine Königin regieren. Zu Gloria und wird erzählen über mich. Und jeder wird das interessieren, egal ob es wahr ist oder nicht. Ich wäre ein Schweizer Illustrierter, ja, und im Blick, da käme ich auch mit einem Foto in der Badwanne und einem Küppli oder so. Die Promi-Party und wär mit allen dort per Du. Und sogar die, die mich heimkassen, die wollen plötzlich meine Freunde sein. Dann würde ich Alkohol und Drogen nehmen und alle wären fasziniert, weil es Genie bin ich halt anders ist, würde ich das alles tolerieren. Ja, ich wär eine Diva, eine Drama Queen. Ich würde alle schikanieren, wie eine Königin regieren. Und wenn's jemand würde frustrieren, wär's mir gleich. Ich wär kein Ständli, nein, ich wär ein Star. Ich hab eine Villa und eine Yacht, ein Bodyguard, der mich bewacht, ein schöner Mann. Würde ich einfach lernen, wie schlimm das Promi-Leben ist. Und wie schön es doch wär, normal zu sein. Und niemand wüsste, wer ich bin.
Der Treffpunkt auf der RS1. Wir haben so eine Leseecke eingerichtet. Meine Kollegin Joëlle Behler ist vorher da dran vorbeigelaufen und hat gesagt, es sah ja richtig lauschig aus. Finde ich schön zu bieten. In diesen Sofa hocken die vier Kinder und sie haben sich Bücher jetzt angeschaut. Bücher, die die Kindesbuchexpertin Christine Lötscher mitgebracht hat, wo sie findet, das seien tolle Kinderbilderbücher. Jetzt, Tim, du bist 12, du hast eins von denen angeschaut, und zwar die drei Räuber von Tommy Ungerer. Was ist jetzt dein Eindruck?
Also ich finde das Buch sehr interessant und spannend.
weil es geht um eben Räuber und die überfallen dann Kutschen und sowas. Und es ist spannend.
Ist sie auch ein bisschen brutal?
Achso, nein, ich finde, es ist nicht brutal. Es ist einfach spannend. Sie überfallen dabei eine Kutsche und sowas und bedrohen die Leute und rauben sie dann aus, aber...
Nicht so brutal, findest du? Und sie machen doch das auch noch mit Bieli und so, oder? So ist in Erinnerung.
Also, wenn die die Kutschen ausrauben, hat der eine, erste Räuber hat so ein Sprühgerät, wo er den Pferden Pfeffer in die Augen sprüht, damit die nicht mehr weiterlaufen und sowas. Der zweite zerhaut mit der Axt die Reifen. Und der dritte bedroht die Menschen mit einer Donnerbüchse.
Und das ist nicht so brutal. Also gefürchtet findest du es nicht?
Also ich jetzt nicht, vielleicht die kleinen Kinder finden das wahrscheinlich schon gefürchtet.
Und wie findest du die Bilder? Das ist ja sehr ein eigener Stil von Tommy Ungerer. Sprechen die dir an?
Also ich finde sie sehr schön gezeichnet, weil sie nicht zu viel außenrum haben, sondern eigentlich das Wesentliche ist drauf und das schön gezeichnet.
Also ein positives Feedback, gute Kritik für die Räuber. Merci vielmal, Tim. Christine Lötscher, wenn ihr das hört, überrascht euch das, bestätigt euch das?
Ja, ich finde, der Tim hat eigentlich die Sachen, die wesentlich sind, gesagt. Ich glaube, das mit der Frage, ob es brutal ist oder nicht, das ist ganz wichtig für den Tommy Junger, dass er halt auch da ein bisschen Wildheit reinbringt. Die sind ja eigentlich nicht wirklich brutal, die sind einfach wild. Und wichtig ist ja, das muss man schon auch noch sagen, dass die Räuber dann nachher ganz gute Menschen werden. Also die sammeln dann alle Waisenkinder ein und schauen, dass die ein gutes Leben haben. Und mit ihren Schätzen, die sie sammeln, die sie eigentlich gar nicht haben können ausgeben können, die haben so viel Geld gehabt, gar nicht gewusst, was machen. Die Räuber finden dann eigentlich auch einen Sinn für ihr eigenes Leben.
Wie viel Gefürchtung verträgt es eigentlich in einem Bilderbuch?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ein bisschen etwas Gefürchtung muss, also brauchen Kind, wollen die Kinder auch, aber es darf nicht zu weit gehen. Also es muss irgendwie so sein, dass doch es grundsätzlich ein gutes Gefühl haben, dass sich das irgendwie auch auflösen kann. Das ist halt ganz wichtig bei der Kinderliteratur allgemein, dass es am Schluss irgendeine Lösung gibt. Weil sonst ist man dann doch als Kind, fühlt man sich ein bisschen ohnmächtig und verzweifelt.
Und die Räuber werden eben zum Schluss gute Menschen. Dann gehe ich noch zu der Sarina. Sie ist auch 11 und sie hat sich das Bilderbuch angeschaut, «Das Zebra ist das Zebra» von Max Huwiler und von Jürg Obrist. Hat dir das gefallen, das Buch, Sarina?
Ja, also es ist noch ziemlich lustig, vor allem für die kleinen Kinder, finde ich es auch. Mit diesen vielen Zebra überall. Es sind keine Menschen, es sind eben Zebra.
Und was machen denn die?
Alles Mögliche. Also es geht um ein kleines Zebra, das fragt, wieso ist ein Rössli einfach ein Rössli und kein Zebra?
Ja. Und kommt es eine Antwort über den Schluss?
Am Schluss versucht es einfach ganz verschiedene Sachen. Es malt sich weiss an, es malt sich schwarz an. Und am Schluss kriegt es dann, glaube ich, schon eine Antwort.
Kommt eine Antwort drüber. Du hast ja eine kleine Schwast, gell, hast du das erzählt. Würdest du dir das erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Und was würde es dir gefallen, Mensch?
Ich denke schon, also ja. Ja.
Von Lötscher, eben, sie hat gefunden, sie mehr so ein bisschen für kleinere. Findet ihr das auch?
Ich finde das jetzt ganz spannend zu hören, was Sarina dazu sagt. Das zeigt eben auch, wie offen dass die Bilderbücher eigentlich sind. Weil ich habe das jetzt als sehr im positiven Sinn pädagogisches Bilderbuch gelesen, weil es geht um die Frage, wer bin ich? Es geht eigentlich auch um philosophische Fragen. Man schaut in den Spiegel und denkt, wieso bin jetzt das ich und nicht jemand anderes? Und sie hat das jetzt aber viel verspielter angeschaut, hat vor allem auch eben so ein bisschen durch die Augen von ihrer kleinen Schwester die vielen Zebra gesehen. Und das ist einfach etwas, was ein tolles Bilderbuch ausmacht. Dass es verspielt ist, dass es viel zum Schauen gibt und dass die Mutter oder der Vater haben das Gefühl, jetzt geht es um ganz wichtige Fragen wie Identität, aber die Kinder erleben eigentlich ganz etwas anderes und das kommt dann durch die Hintertürchen rein.
Finde ich, das geht spannend, wird noch ein bisschen weiterfahren. Da machen wir noch eine Runde. Du hast das Buch gehabt, die Antwort auf alles. Deine Kritik auf das Buch, Isabel?
Ich finde es eigentlich ein gutes Buch. Also ich würde jetzt nicht gerade so kleine Kinder erzählen. Ich finde, es ist eher für Größere.
Warum?
Es geht dann so um das Thema Liebe und eigentlich er, der Valentin, der wird immer Tollpatsch genannt, weil er immer alles kaputt macht und so. Also ich ja, weiß auch nicht ganz genau, wieso.
Also für dich wäre es gerade gut. Du hast sehr Spass daran.
Ja, eigentlich schon.
Nehmen wir dich auch noch dran, Linda. Du hast das Buch gehabt, «Das grosse Gähnen». Du findest es gut oder nicht so?
Also es ist auf jeden Fall für viel kleinere Kinder. Und
Da geht es eigentlich darum, dass am Morgen, nein, am Abend um 8 Uhr, fängt jemand an zu gehen. Und schlussendlich ist es 8:30 bis alle durchgegangen haben, weil sie sich immer anstecken. Und das lustigste Bild ist da, wie die Leute sich bereit machen, um zu schlafen. Sie strählen sich noch mit dem Fußnägel schneiden und so weiter.
Das hat dir gefallen, das Bild?
Ja.
Warum?
Ja, weil es eben lustig gezeichnet ist, mit Humor gezeichnet auch.
Also der Witz drin, das haben wir jetzt auch schon gehört in der Sendung, das scheint etwas wirklich Zentrales zu sein. Und bei diesem Buch vom Gähnen, funktioniert es, Frau Lötscher?
Das funktioniert perfekt. Beim Gähnen-Buch ist eben auch wichtig, dass es in Reim erzählt ist. Und das ist dann so, dass man mit den Kindern zusammen anschaut, dass die auch schon schreien und gähnen. Also am Schluss reimt sich immer alles auf Gähnen. Und das gibt dann eben auch so ein Ritual. Ein Einschlafritual eigentlich, genau wie das von den Tieren.
Also wenn man etwas daraus herausnehmen kann und mitmachen. Wir haben noch ein E-Mail bekommen, ich möchte das gleich auch noch aufnehmen. Bei unserem Treffpunkt kann man sich ja immer auch einschalten in die Sendung. Und zwar von der Melanie Wicker, sie ist 18 und will selber auch gerne mal ein Kinderbuch rausgeben, das dann vielleicht ihr vier Kinder mal könnt lesen könnt. Etwa so in 10 Jahren oder vielleicht kleiner, wenn es so weit ist. Die Frage geht an unseren Kinderbuchautor, an Markus Pfister. Sie will gerne wissen, wie kommt man eigentlich zu einem Verlag?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, ganz viele Leute, die den Wunsch haben, ein Buch zu machen, das Wichtigste ist, man muss es einfach mal machen. Man muss Geschichte schreiben, man muss Bilder machen und nachher entweder an Verlage schicken oder das andere ist, man kann auf der Buchmesse Frankfurt oder Bologna direkt vorbei und das den Verlagen zeigen.
Und wie viel kostet es, so ein Bilderbuch zu machen?
Das ist natürlich die Aufgabe des Verlags. Also im Prinzip das Scanning, das sie anspricht, das kostet 4'000-5'000 Franken.
Was spricht sie an?
Das Scanning, also das Fotografieren von den Bildern, oder? Das macht natürlich der Verlag, das muss nicht sie selber zahlen. Nachher.
Also Mut haben, das einfach mal machen, Verlag schicken oder direkt auf Buchmesse gehen. Ich danke euch allen ganz herzlich, die da waren. Markus Pfister, Kinderbuchautor, Christine Lötscher vom Institut für Kinder- und Jugendmedien und natürlich der Isabel, der Linda, der Sarina und dem Tim. Merci vielmals, seid weg, danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.